Herzlich willkommen, sagt Ihnen allen Andrea Marti. Im heutigen Beitrag geht es um die 10 Anglikanerinnen, die in Birmingham in England konvertiert haben und wo daraus dann eine neue Klostergemeinschaft entstanden ist. Wir haben heute den Pater Daniel Lloyd, der Priester im Ordinariat in Oxford ist, zugeschaltet. Und er wird uns einige Gedanken mit auf den Weg geben über das wunderbare Geschenk, dass wir die 10 Anglikanerinnen jetzt in der katholischen Kirche zu wissen haben. Und in diesem Sinne möchte ich Pater Daniel bei Radio Maria Deutschschweiz ganz herzlich willkommen heißen und ich freue mich auf Ihre Ausführungen, Pater Daniel.
Vielen Dank.
Sie haben unter anderem ja diese 10 Anglikanerinnen im Zusammenhang mit der Konvertierung begleitet und betreut und haben in dem Sinne doch einige Kenntnisse, wie es dazu gekommen ist. Jetzt können Sie uns vielleicht eingehend ein kurzes Porträt machen.
Also das müsste man eigentlich im historischen Sinne betrachten. Die anglikanische Kirche, die Kirche von England, ist 16. Jahrhundert erstanden. Das ist nach die Abspaltung von Rom. Und in den Jahrhunderten danach hat man immer, also in England, in der anglikanischen Kirche, hat man immer darüber gedacht, wie ist sie als Kirche? Ist sie protestantisch geprägt? Ist sie eher katholisch geprägt? Und im 19. Jahrhundert hat das wirklich begonnen, fest zu verstanden, dass in Teilen der Kirche von England, dass die anglikanische Kirche so als ein Teil der katholischen Kirche im Sinne von universal betrachtet werden sollte. Und das Leben in den Gemeinden hat sich um die Liturgie und das Leben für Ordensschwestern wie diese wirklich begonnen in den 19. Jahrhundert. Und in Wantage, wo sie dann gelebt haben, diese Gemeinschaft von Ordensschwestern, als sie anglikanisch waren, hat der Pfarrer, der Dorfpfarrer von Wantage, einen Orden gegründet. Und dieser Orden war nach katholischen Praxis gegründet worden und hat dann 150 Jahre fast als ein katholisches Teil der Kirche von England gelebt. Doch in den letzten 20 Jahren, wie wir dann die Ordination von Frauen zu Priesterinnen gesehen haben in England, wie wir Schritten in die falsche Richtung, wenn man das von der Einheit, der Kircheneinheit her betrachtet, haben viele Leute in der Kirche von England, viele Leute darüber nachgedacht und haben sich gedacht, was ist wirklich wichtig? Und sie haben sich für die Einheit der Kirche entschieden, sie haben sich für die Wahrheit eingesetzt und deswegen, als Papst Benedikt dann das Ordinariat gegründet hat, 2009, hat es eine Möglichkeit gegeben, für Gruppen von Anglikaner katholisch zu werden. Und das haben die Ordensschwestern in Wantage, die jetzt in Birmingham leben, da diese Möglichkeit haben sie zu sich genommen und konvertiert.
Was hat denn diesen Anglikanerinnen gefehlt in ihrem Glauben?
Ich würde sagen, ja, das hat wirklich mit der Einheit zu tun, mit der kirchlichen Einheit. Man hat gesehen, zum Beispiel in den 80ern, als Papst Johannes Paul nach England gekommen ist, man hat wirklich gehofft, dass die Einheit zwischen die anglikanische Kirche hier in England und die katholische Kirche weltweit, dass das bald folgen wird, dass wir zusammenwachsen eigentlich. Aber doch kurz danach, also spät in den 80ern und in den frühen 90ern, hat man gesehen, dass die Mitglieder, dass die Laien und die Priester und die Bischöfe in der Kirche von England eigentlich sozusagen die eigene Meinung privilegiert haben im Sinne, also und nicht die Einheit der Kirche und nicht die Wahrheit des Evangeliums. Und ich glaube, für die Ordensschwestern, für die Anglikanerinnen, die in Wantage waren, haben sie dann wirklich gedacht, also was ist für uns wichtig, dass eigentlich in voller Kommunion mit dem Nachfolger Petri zu sein, das ist uns wichtig. Und als dann das Ordinariat gegründet worden ist, haben sie dann sich entschieden, dass jetzt ist Zeit, nach Rom zu schauen, nach dem Nachfolger von St. Petrus zu ihm zu gehen.
Was unterscheidet sich überhaupt generell oder grundsätzlich von der anglikanischen zur katholischen Kirche?
Also die anglikanische Kirche ist, ja, wie gesagt, das die ist im 16. Jahrhundert gegründet worden. Der König Heinrich, Henry VIII, wollte seine Ehe annullieren. Der Papst Clemens hat das geweigert und die englischen Bischöfe und der König selbst haben beschlossen, dass Papstes Autorität nicht länger in England geht, dass die Autorität des Papstes nicht mehr anerkennen. Und dann in 1531 haben sie dann erklärt im Parlament, dass der König nunmehr, also der kirchlichen Oberhaupt ist. Und in den folgenden Jahrhunderten haben wir gesehen in England, dass die anglikanische Kirche sich sowohl als reformiert als auch katholisch versteht. Das heißt, sie haben sich nicht wie eine europäische Landeskirche gesehen, lutherisch oder calvinistisch geprägt, sondern eine Via Media, wie gesagt, zwischen Protestantismus und Katholizismus, dass sie reformiert, aber auch Teil der katholischen Kirchen waren. Und das bedeutet, dass sie hat eine eigene Liturgie entwickelt, das Wurzeln in der katholischen Tradition hat, aber dass diese Liturgie selbst eine andere Entwicklung erlebt hat, dass sie ein ganz bestimmtes Leben hier als Landeskirche gehabt hat, dass die anglikanische Pfarrer und die anglikanische Laien, also das war, wenn man anglikanisch war, war man Engländer. Das war ein Teil der Geschichte der Nation sozusagen. Und als dann die anglikanische Kirche sich im 19. Jahrhundert verbreitet hat mit dem British Empire, hat man wirklich die anglikanische Kirche als dritte Kirche betrachtet. Das war die katholische Kirche, die römisch-katholische Kirche, das waren die Orthodoxen und es waren die Anglikaner. Und wir waren sozusagen eine dritte Kirche. Und dann haben die Anglikaner hier in England im 19. Jahrhundert wieder diese katholische Tradition wiederentdeckt, sozusagen, dass sie dann für die Wichtigkeit von Bischöfen eingesetzt haben im Parlament, dass sie für die Wichtigkeit und für die Nötigkeit eine katholisch geprägte Liturgie eingesetzt haben, dass sie für das katholische Leben in der Kirche wieder eingesetzt haben und dass die wieder entdeckt haben. Und deswegen haben wir diese ganz merkwürdige Idee, dass wir eine fast, also in katholischen Augen eine protestantische Kirche haben, mit Ordensschwestern, mit Priester, die sich Priester nennen, mit Bischöfe, die sich Bischöfe nennen und die aussehen fast wie, das ist kaum zu unterscheiden manchmal, wenn man in einer anglikanischen Kirche oder in einer katholischen Kirche ist in England. Aber doch, die anglikanische Kirche bleibt eine Landeskirche, bleibt eine Kirche, die die päpstliche Autorität nicht anerkennt, bleibt nicht wirklich, also nicht in Union und in heiliger Gemeinschaft sozusagen mit der katholischen Kirche, mit dem Papst, mit den Bischöfen der apostolischen Sukzession. So.
Das ist sehr spannend, dieses Porträt. Jetzt, was waren die Voraussetzungen, dass die Gelübde überhaupt dieser konvertierten Anglikanerinnen abgelegt werden konnte, zum Beispiel Firmung?
Ja, also jeder Mitglied des Osnachrats, das geht für die konvertierten Schwester, wie auch für mich und für andere, musste dann die Firmung empfangen und dann haben sie das war unter dem Patronat sozusagen von dem Ordinarius, der ist wie ein Bischof für uns, und sie müssten dann wieder zusammen leben. Es war wirklich schwierig für sie, sie müssten dann katholische Kloster gehen und dort leben zusammen und wirklich dann sozusagen das katholische Ordensleben üben sozusagen. Und ja, jeder muss die Firmung empfangen und dann, sie wohnen in dieser Vereinigung von Gläubigen und sozusagen fast probieren, das Ordensleben zusammen zu teilen.
Vor der Gelübde galt die Gemeinschaft als internationale Vereinigung von Gläubigen päpstlichen Rechtes. Was kann man darunter verstehen?
Also eine Gemeinschaft päpstlichen Rechts ist eine Gruppe von Menschen, von Frauen oder von Männern oder manchmal von beiden, die versprechen eigentlich ein Leben nach den evangelischen Räten zusammenzuführen. Das ist normalerweise so, dass wenn man eine neue Gemeinschaft hat, wenn eine neue Gemeinschaft entsteht, zum Beispiel in einer Diözese, dass sie am Anfang keine förmlichen Geliebte ablegen. Aber wir im Ordinariat sind kein Diözese und deswegen haben wir nicht eine Vereinigung von Gläubigen von diözesischen Rechte, sondern das geht direkt zum Papst sozusagen. Und sie führen dieses Leben und stehen unter der Aufsicht des Heiligen Stuhls und sie vorbereiten sich, könnte man sagen, in diesem Fall haben sie sich vorbereitet auf das Ordensleben, auf das Leben als in diesem Fall als Benediktiner und die Internationale Vereinigung von Gläubigen, das geht einigermaßen ein bisschen so Protektion und Raum und Platz, damit sie dann entdecken können, wie man zusammenlebt als ein katholischer Orden.
Jetzt wurde daraus ein Kloster der Schwestern der heiligen Jungfrau Maria von Oscott Hill in Birmingham. Mhm. Ist das ein ehemaliges Kloster, welches übernommen wurde?
Ja, das stimmt. Ja, das war früher von den Assumption Sisters, Maria Himmelfahrt Schwester, betreut. Das ist in Oscott Hill, wie gesagt, in Birmingham. Das ist eigentlich für die katholische Geschichte in England sehr wichtig, dieses Teil von England und dieses Teil von Birmingham, weil der selige John Henry Newman, der Patron, der Patronat, der Ordinariat in England ist, John Henry Newman hat in Oscott Hill gelebt, als er dann im Oratorium von St. Philipp Neri zum ersten Mal gelebt hat und er hat dort eigentlich um die Ecke seine erste Kirche gegründet mit seinen Ordensbrüdern, die jetzt anderswo in Birmingham leben. Der diözesische Priesterseminar von der Erzdiözese von Birmingham ist auch in der Nähe in Oscott Hill und dieses Kloster, das ist ganz moderne Gebäude, aber doch man fühlt wirklich diese Geschichte vom katholischen Leben in England hier.
Wie ist es zu diesem ehrwürdigen Namen gekommen, Schwestern der heiligen Jungfrau Maria von Oscott Hill in Birmingham?
Also sie waren, als sie anglikanisch waren, als sie in Wantage gelebt haben, waren sie die Gemeinschaft der heiligen Jungfrau Maria. Und dann, als sie dann dieses neue katholische Leben begonnen haben, haben sie das ein wenig mitgebracht, diese Gemeinschaft, und sind jetzt Schwestern der heiligen Jungfrau Maria. Also das ist ein Teil von ihrer Geschichte, das sie mitgebracht haben.
Schön. Wie sieht die Spiritualität dieses Klosters und insbesondere der Schwestern der heiligen Jungfrau Maria von Oscott Hill aus?
Das ist eine benediktinische Spiritualität. Das ist ganz kontemplativ. Sie haben viel zu tun mit Musik. Sie singen sehr viel und sie haben früher ganz viel Musik komponiert und geschrieben in der Tradition der Gregorianik. Und das haben sie auch mitgebracht. Das finden sie zusammen, wie sie das wieder machen, in diesem neuen Kloster, in diesem neuen Haus. Das ist eine ganz traditionelle Spiritualität. Das ist das monastische Leben führen, eigentlich wie man erwarten würde. Sie haben ihr Morgengebet ganz früh und dann führen das durch den Tag. Sie haben ein wenig Platz für Besucher, für Gäste, die da wohnen können. Und ich weiß, dass einige von meinen Brüdern im Priestertum, im Ordinariat, mit den Schwestern gewohnt haben, einige Tage. Das ist eine ganz ruhige, das ist eine ganz stille Spiritualität. Der Ordinarius hat sie als betende Herz des Ordinariats beschrieben. Und das würde ich sagen, das sind sie ein betendes Herz.
Das ist eine benediktinische Ordensgemeinschaft, das heißt, sie leben auch nach Demut, Gehorsam, Schweigsamkeit gemäß den Regeln vom heiligen Benedikt.
Ja, genau.
Wie sehen generell die Aufgaben, die Tätigkeiten und das Wirken dieser Ordensschwestern aus?
Ich muss sagen, das ist ganz neu, dass sie jetzt wohnen, wo sie wohnen. Die Tätigkeit und Aufgaben werden jetzt eigentlich gefunden und entdeckt. das heißt, dass sie im Herzen des Lebens das Gebet haben, dass die Zeit, die sie in ihrer Kapelle zusammen verbringen, das ist am Herzen des Lebens. Aber sie haben dieses neue Gebäude zu betreuen, die haben neben dem Kloster ist die Gemeindekirche und ich glaube, dass sie anfangen, etwas zu helfen in der Gemeinde. Aber ich glaube, sie suchen immer noch nach Tätigkeiten und nach Arbeit, aber das Hauptarbeit, das ist wirklich das Gebet.
Werden diese Ordensschwestern in dieser Suchphase begleitet von einem Berater oder vielleicht durch Sie, Pater Daniel?
Ja, also sie haben einige Berater. Das waren Priester wie ich, die eigentlich geholfen haben, indem wir die Messe gefeiert haben. Aber sie haben auch Berater von der Diözese. Das sind ganz weise, ältere katholische Priester und auch Ordensschwestern, die sie geholfen haben. Sie haben, nach sie Wantage verlassen sind, waren sie in die Abtei St. Cecilia in Ryde, in dem Isle of Wight, im Süden von England. Und das ist eine ganz alte benediktinische Gemeinschaft, Frauengemeinschaft in England. Und sie haben unseren Schwestern viel, viel geholfen. Und sie haben ja den Rat auch in Rom in der Kongregation für Religiösen und für Orden. Und sie haben eine große Auswahl eigentlich zur Verfügung.
In dieser Suchphase, denke ich mir, ist die Einnahmequelle nicht gerade grandios für diese Ordensgemeinschaft. Wie leben Sie? Also von was leben die Schwestern?
Ja, das ist die ständige Frage. Also sie haben ein wenig Geld mitbringen dürfen, nicht sehr viel, also gar nicht sehr viel. Sie haben die alte Rente vom Staat und sie haben auch das Kloster hat von das war ihr gegeben, das heißt ein anonymer Freund hat das eigentlich gekauft und gespendet und sie leben von der also von das, was die Laien geben können, aber wirklich in der Suchphase und jetzt noch braucht man die Freizügigkeit, braucht man die Großzügigkeit von Spender und von Geber.
Benediktinisch ist ja auch die Bildung, also aus Weiterbildung. Ja. Wäre das nicht naheliegend, dass Sie in der Bildung tätig sein werden?
Ich weiß nicht genau. Es kommt darauf an, was dann in der Gegend zu tun ist. Früher haben Sie eine Schule betreut in Wantage, die St. Mary's Convent. Schule war eine ganz berühmte Schule für Mädel in Südengland und es ist möglich, dass eine Tätigkeit in der Bildung dann wiederkommen würde, aber es ist noch früh, wir müssen noch warten, wir müssen noch beten und sehen, was der Herr bringt.
Nach diesen ersten Ausführungen über die 10 Anglikanerinnen, die zu der katholischen Kirche konvertiert haben, möchte ich eine Musikpause einfügen mit einem liturgischen Lied von William Byrd. Pater Daniel hat mir eingangs des Interviews gesagt, er sei ein Katholik gewesen. Trotz der Reformationszeit hat viel Kirchenmusik komponiert und wünsche viel Freude mit diesen Klängen.
Thank you.
Nach dieser Musikpause von William Byrd, wo ein Komponist der Kirchenmusik während der Reformationszeit war, aber katholisch geblieben ist, möchte ich das Interview mit Pater Daniel Lloyd vom Priesterordinariat in Oxford weiterführen. Pater Daniel Lloyd ist Vikar und hat die 10 Anglikanerinnen, die konvertiert haben, zur katholischen Kirche betreut und wird uns einige Gedanken mit auf den Weg geben über diese Konvertierung von diesen 10 Anglikanerinnen. Pater Daniel, wie erkenne ich denn eine Ordensschwester äußerlich, wenn ich ihr auf der Straße begegne? Wie ist sie gekleidet?
Also sie ist in Kapulier gekleidet, mit Habit und mit Wimpel, mit Gamp, das ist schwarz und weiß. Ja, es ist ganz traditionell, haben einen Rosenkranz auch dabei und ja, sie sehen aus, eigentlich würde man sagen, sie sehen aus wie Ordensschwester, sie sehen auch wie traditionelle benediktinische Schwester. Ja.
Also so unterscheidet sich nicht von den Schweizer Benediktinerinnen?
Also das weiß ich nicht eigentlich, aber ich würde sagen, wir haben zum Beispiel so in England, aber das ist weltweit bekannt, dass einige Ordensschwester, Ordensbrüder nicht mehr traditionelle Kleid tragen. Das ist ihre Entscheidung und das ist, was sie dann sich entschieden haben für das apostolische Leben. Aber manchmal, ab und zu, ist es ganz richtig, dass sie das wieder führen, dass sie das wieder machen, dass sie das wieder tragen. Und es ist ein Zeichen für die Welt, dass hier diese Frauen und dass alle, die sich wirklich in dieser Weise für Christi gegeben haben, dass sie das öffentlich machen, dass sie irgendwie stolz darauf sind, Ordensschwester zu sein, dass sie eine Identität gefunden haben in diesem besonderen Leben und Lebensstil und dass sie eine Friede finden in diesem Leben. Und das ist sehr schön zu sehen, finde ich.
Pater Daniel, momentan sind Sie noch in der Suchphase, dass Sie überhaupt wissen, was Ihre Aufgabe konkret ist, allenfalls eben, wie es eigentlich gemäß den Regeln vom Heiligen Benedikt heißt, dass Sie in der Bildung tätig sein werden. Bewegen sich die Ordensschwestern altersmäßig in einem Bereich, wo sie noch beruflich engagiert sein können, oder wie sieht die Altersstruktur aus?
Also, es war, als Sie in Wantage waren, hatten Sie dann vielleicht 20 Schwestern, von denen wir jetzt 11 haben, die in die katholische Kirche konvertiert haben. Das heißt, die meisten Schwestern, die anglikanisch geblieben sind, waren älter, waren älter. Und wir haben die Jüngeren, das heißt, also das ist in fast allen Orten, es ist eine ältere Gemeinschaft, aber es gibt doch vielleicht die Hälfte von den Schwestern der Heiligen Jungfrau Maria in Osgoth sind ja ganz aktiv und ganz fähig zu helfen und zu tätig zu sein in der Bildung zum Beispiel. Und sie haben noch einige Interesse für neue Mitglieder. Das muss man natürlich so ganz langsam machen und nicht etwas, also das müsste man nicht zu schnell machen. Die Interesse kommt von, wie ich weiß, von einigen ganz jüngeren Damen, die das Leben ja probieren möchten und sehen möchten, wie es geht, wie es alles läuft. Es gibt auch Hoffnung in diesem Bereich.
Berufungen, Stichwort haben Sie jetzt mir gegeben. Wie sieht das in UK aus? Gibt es da genügend Berufungen?
Natürlich nicht. Also wie gesagt, ja, also die katholische Kirche in England ist ganz klein. Wir haben eine große Hilfe von unseren europäischen Brüdern und Schwestern bekommen, zum Beispiel aus Polen und aus Südostasien. Aber wir sind keine starke Organisation. Es gibt immer weniger Berufungen, aber Wir haben in den letzten 5 Jahren vielleicht gesehen, dass vielleicht ganz langsam das wieder höher geht, dass die Nummer von Priesterweihe immer höher, ganz langsam, aber es ist noch da, immer höher wächst. Und vielleicht ist das auch so für die Orden und für die traditionellen Orden, für die Benediktiner, für die Dominikaner besonders, sehen wir ganz langsam, aber ganz kräftige Erhöhung von Berufungen.
Die Schwestern wurden Benediktinerinnen, hat sich auch die Frage gestellt, ob sie zum Beispiel Franziskanerinnen oder Dominikanerinnen werden könnten?
Die Geschichte von den Schwestern von der Orden, das eigentlich in 1848 gegründet worden ist, war eher benediktinisch. Das war eher, obwohl das dann eigentlich eine eigene Regelung war, dass der Gründer Dr. Butler selbst geschrieben hat, war das eher benediktinisch geprägt. Und es war dann, als sie katholisch geworden sind, das hat Sinn gemacht, das war sinnvoll, dass sie das benediktinische Leben wieder dann einführen sollten, formell sozusagen im Leben.
Sie erwähnten den Gründer, wer war das und was hat er für einen Hintergrund und Motivation überhaupt, diese Gemeinschaft zu gründen?
Ja, der Gründer war der anglikanische Pfarrer Dr. William Butler. Er war Pfarrer von Wantage, von dieser Marktstadt südlich von Oxford. Er hat in seinem Dorf gesehen, er hat in seiner Gemeinde gesehen, dass man zum Beispiel, dass man eine Schule braucht, dass man Leute bräuchte, die ihm als Pfarrer helfen könnten mit dem Leben der Gemeinde, mit der Kirchenleben in Wantage. Und er hat mit einer Dame, Mother Harriet, die erste Priorin, eine ganz kleine Gemeinde gegründet mit einem ganz einfachen Leben. Und die Gemeinde in Wantage war eigentlich eine von den ersten Orten, die in der anglikanischen Kirche, in der Kirche von England gegründet war, nach der Abspaltung mit Rom, nach der Zerstörung von den alten monastischen Häusern, von der Dissolution of the Monasteries durch Heinrich, war die Gemeinde in Wantage eine der ersten neuen religiösen Gemeinden. Und Butler hat eigentlich in Wantage gelebt. Er hat 50 Jahre die Gemeinde betreut in Wantage, ist dort in Wantage gestorben und wird immer noch eigentlich als Gründer betrachtet. Er ist der Gründer von dieser Gemeinde. Es ist nicht etwas, das im letzten Jahr gegründet worden ist, sondern hat diese 150-jährige Geschichte hinter sich. Und der Ordinarius hat das erwähnt in seinem Predigt, als sie dann am 1. Jänner wieder gegründet worden waren. Und Dr. Butler ist eigentlich ein Zeichen für das katholische Leben in der Kirche von England, für das, was uns gebracht hat zu unserer heutigen Stände, zu unserer heutigen Position als konvertierte Anglikaner, als Mitglieder des Ordinariats und als Katholiken in England mit dieser ganz besonderen Geschichte hinter uns.
Wie war generell die Reaktion von der Gesellschaft, von der Bevölkerung?
Es war teils positiv und teils negativ eigentlich. Für manche war das eine Occasion für Freude, für Jubel, dass diese alterwillige Gemeinde die Möglichkeit benutzt hat, in die katholische Kirche zu kommen und alles das mitzubringen, was sie eigentlich geformt hat. Für manche war das fast wie Verrat, fast ein Verbrechen, dass sie die anglikanische Kirche verlassen haben und dass sie katholisch werden. Das war fast unglaublich, dass man das machen sollte. Aber wir haben gesehen in den letzten Jahren, zum Beispiel also nach dem Besuch von Papst Benedikt in England, hat man wirklich begonnen, eigentlich die katholische Kirche als ein wichtiger Teil der britischen Gesellschaft zu sehen. Vorher, glaube ich, war das eher für Leute, die aus Irland gekommen sind oder aus Polen gekommen sind, und man hat nicht daran gedacht, dass vielleicht ganz normale Engländer zum Beispiel auch katholisch werden könnten. Und nicht nur katholisch geboren, sondern katholisch werden. Das hat etwas ganz Interessantes gemacht. Und das haben wir auch gefunden, wir Ordinariatsmitglieder, Priester, die alle konvertiert haben, dass die Katholiken uns willkommen heißen, auch wenn sie nicht verstehen, wer wir sind wirklich oder warum wir das gemacht haben. Und dass es eigentlich eher positiv ist in Nachbilanz, eigentlich eher positiv.
Die Priorin der Gemeinschaft ist die Frau Mutter Winsom. Mhm. Können Sie hier einige Worte ergänzen?
Ja, sie hat als Rechtsanwältin trainiert in New York und sie stammt von der Karibik her und sie ist seit ganz langem, glaube ich, Priorin in Montage gewesen, hat aber dieser faszinierende Hintergrund als Anwältin. Sie ist dynamisch, aber hat auch eine gewisse Ruhe und eine Stille. Das ist ganz interessant, wie diese dynamischen Seite geht. Ja, sie ist ganz jung im Vergleich zu den meisten Ordensschwestern bestimmt in England und hat diese Gemeinde ganz offen und ganz leise und ganz ruhig geführt und hat sie dann gebracht in ein neues Haus, in ein neues Leben, in eine neue Stadt. Aber sie weiß es, was immer das ist, eine Priorin zu sein.
Es war notwendig, während der Klosterübernahme bauliche Anpassungen vorzunehmen. Hatten Sie während dieser Zeit einen Berater oder vielleicht einen Klostervater, der zur Seite stand oder steht?
Ja, der Gemeinde in Oscott Hill, wo Sie wohnen, der Priester dort, Pater Oakley, der jetzt neulich zum Rektor des Priesterseminars in Birmingham genannt worden ist, der hat sie in dieser Weise geholfen. Und sie haben auch gute Berater in dem gefunden, in der Diözese. Der Priester, der für Ordensleute verantwortlich ist, hat wirklich geholfen. Und viele haben eigentlich als Klosterväter sozusagen funktioniert.
Schön. Langsam neigen wir uns am Ende zu vom Interview. Ich hätte zwar noch so viele Fragen. Pater Daniel, habe ich irgendetwas nicht angesprochen, wo Sie denken, wo zum Ausdruck gebracht werden sollte im Rahmen dieses Interviews?
Ich würde sagen, nur, dass das Ordinariat, das Leben, das wir führen, die Geschichte, die wir mitbringen, das ist etwas ganz, ganz Neues für uns, für die katholische Kirche in England. Wir brauchen Gebete, wir brauchen die Unterstützung von Leuten, die für uns beten, dass wir das Leben und das, was wir bekommen haben von der Kirche, das großzügige Willkommen, dass wir das wirklich verantwortlich betreuen und wir unser Leben führen, wie wir berufen worden sind eigentlich. Und ich würde sagen, das, was die Schwester am meisten brauchen, ist Gebet, dass sie das Leben für Christus führen und leben dürfen.
Danke vielmals, Pater Daniel. Können Sie uns abschließend noch der priesterliche Segen geben?
May Our Lady of Walsingham pray for you. May the holy angels of God watch over you to guard you and keep you. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit.
Amen. Danke vielmals, Pater Daniel. So in diesem Sinne möchte ich Ihnen und auch auf dem Weg mit der Klostergemeinschaft der Schwestern der Heiligen Jungfrau Maria von Oscott Hill alles Gute wünschen, viel Gottessegen und danke auch für Ihren Beitrag, dass Sie sich überhaupt für diese Neuevangelisierung in den UK engagieren und einfach alles Liebe und herzlichen Dank, Pater Daniel.
Vielen Dank, hat gern geschehen.
So möchte ich den Beitrag über die Anglikanerinnen, die konvertiert haben zur katholischen Kirche in Birmingham, beenden.